Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Zu Hause. Gibt es einen schöneren Ort? Natürlich gibt es den, vor allem wenn es zu Hause nicht so schön ist. Aber für viele von uns ist das Zuhause ja das Ein und Alles. Ich bin Martin Böttcher. Diese neue Folge der Echtzeit, die dreht sich komplett ums Zuhause. Wir treffen Familien, die auf engem Raum zusammenwohnen, um Geld zu sparen. Wir lassen uns erzählen, was Menschen in ihren eigenen vier Wänden für Klamotten tragen, wenn sie allein und unbeobachtet sind. Und wir lassen uns faszinieren von Promi-Home-Stories. Home, sweet home oder anders ausgedrückt.
Das Zuhause, Substantiv, Neutrum, Wohnung, in der jemand zu Hause ist und sich wohlfühlt, das Heim.
Leider ist Wohnen aber mittlerweile echt ein Problem, vor allem in der Stadt. Hohe Mieten, keine Angebote.
Hauskleidung besteht meistens aus einem schlabbrigen Pulli und einer ausgebeulten Hose. Sieht ja keiner.
Es gibt nach wie vor so gut wie kein Gebäude, das keinen Korridor hätte, keinen Flur oder ähnliches.
Sie wollte nach Hause, aber da war sie ja schon.
Zu Hause, das große Thema hier in der Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur. Und da werden wir jetzt ordentlich zusammenrücken. Warum? Weil in deutschen Städten, vor allem in den angesagten Bezirken, die großen Wohnungen für Familien fehlen. Und bevor diese Familien aufs Land abwandern oder in die ungeliebten Viertel ziehen, nehmen sie die Wohnung lieber eine Nummer zu klein, um das liebgewordene soziale Umfeld zu behalten. Matthias Finger hat sich dieses Phänomen angeschaut. Hallo.
Hallo.
In großen Städten steigen die Mieten und die Immobilienpreise. Eine Strategie dagegen ist, sich mit kleinen Wohnungen abzufinden, also zusammenzurücken. Früher wurde so etwas mit niederem sozialen Status assoziiert. Ist das Verhalten heute aber in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
Ja, oder zumindest denken die Leute viel mehr darüber nach. Sie versuchen einfach mehr aus ihren Wohnungen herauszuholen. Gerade Eltern, die merken, wenn sie zu viele Kinder haben, was in einer Zweiraumwohnung ja schon beim ersten Würmchen der Fall sein kann, ups, wir haben ja gar keinen Platz für ein Kinderzimmer. Die einfachste Lösung ist, das Elternschlafzimmer wird zum Kinderzimmer. Und die Eltern ziehen auf die Wohnzimmercouch. Neu ist das nicht, aber vielleicht nicht mehr so üblich, zumindest bei Menschen, die eigentlich nicht schlecht verdienen. Ich bin ja auch so aufgewachsen mit meiner Mutter in einer Zweiraumwohnung im Ostplattenbau, aber mittlerweile gibt es clevere Alternativen zum Glück. Zum Beispiel wäre da diese Möglichkeit.
Die Küche ins Wohnzimmer verlegen.
Wie die Küche ins Wohnzimmer verlegen? Geht das so einfach? Also muss da nicht die ganze Wohnung umgebaut werden, die ganzen Leitungen verlegt werden, also eigentlich ein unglaublicher Aufwand betrieben werden?
Na, in den meisten Fällen ist der Aufwand überschaubar, meint Innenarchitektin Julia. Die bietet unter anderem platzsparende Konzepte an und könnte allein von den Umbauten leben. So groß ist die Nachfrage. In ihrer eigenen Wohnung hat sie das natürlich auch umgesetzt. Zusammen mit Tochter Belen wohnt sie für eine unschlagbar günstige Miete im komplett ausverkauften Prenzlauer Berg auf 47 Quadratmetern. Normalerweise verfügt jeder einzelne Deutsche rein statistisch über so viel Wohnfläche.
Jetzt sind wir hier vom Kinderzimmer, das war vorher die Küche, oder?
Genau, wenn man bei mir reinkommt, kommt man direkt in die Küche, daneben liegt das Bad und dann habe ich zwei nebeneinander liegende Zimmer. Und da ich eben auch ein Kind habe und ich nicht immer mitspielen möchte, habe ich mir überlegt, gut, dadurch, dass ich das Wasser einfach im Bad habe, kann ich egal zu welcher Seite raus, habe dann sie in die Küche verfrachtet quasi und die Küche in das Zimmer neben das Bad als offene Wohnküche mit Esszimmer.
Also ordentlich umgebaut. Aber so ein Umbau, der kostet ja auch Geld. Warum sollte ich denn für Baumaßnahmen Geld ausgeben, wenn ich eh nur miete und mir die Wohnung gar nicht gehört?
Na, weil du in deinem Kiez bleiben willst und Geld sparen möchtest, so paradox das klingen mag.
Also ich denke immer, wenn man sich die Mietpreisentwicklung anguckt, ist der finanzielle Aufwand definitiv gerechtfertigt, weil er nicht wahnsinnig hoch ist für das, was man im Zweifel an Umzugskosten und wesentlich mehr Miete in einer neuen Wohnung bezahlen würde.
Zu zweit auf 47 Quadratmetern. Ich muss sagen, ich wohne alleine auf 59 Quadratmetern. Da kommt man sich schon sehr nah, wenn man so eng beieinander wohnt. Fühlen sich die beiden denn da noch wohl?
Ja, also jeder hat seinen Bereich. Das Kind lebt in der alten Küche. Julia residiert in einem kombinierten Wohn- und Schlafzimmer mit großem Durchbruch hin zur Wohnküche. Sie sagt, sie liebt das luftige Lebensgefühl dort.
Julia hält sich ja praktisch immer in Gemeinschaftsräumen dann eigentlich auf. Stört sie das nicht? Das ist ja gar keine Privatsphäre mehr dann für sie.
Nein, also jeder hat da auch so verschiedene Bedürfnisse und wer gerne Leute um sich hat, vermisst das vielleicht gar nicht so. Aber klar ist, beengtes Wohnen kann auch, wie konstanter Lärm, ein Stressor sein und krank machen.
Ich spreche hier in der Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur mit meinem Kollegen Matthias Finger über das Phänomen des Zusammenrückens in Wohnungen. Was macht denn dieses kompakte Wohnen mit unseren Zweierbeziehungen?
Ja, also ich habe auch mit Caro gesprochen, die wohnt mit ihrem Freund Franz, beide sind 33, und der 5-jährigen Tochter Anouk in Berlin-Neukölln, ebenfalls in einer Zweiraumwohnung. Und die drei haben sich für folgende Variante entschieden.
Durch Hochbetten mehr Wohnraum schaffen.
Also ins Schlafzimmer haben die ein riesiges Hochbett reingezimmert, das über die gesamte Breite und fast die komplette Länge des Raumes geht. Darunter befindet sich Anouks Kinderzimmer. Caro nennt das kuschelig wie im Hobbithaus.
Ihr teilt euch jetzt hier auch ein Schlafzimmer mit eurer Tochter.
Genau, dazu muss man sagen, das ist primär ein Kinderzimmer. Und wir haben halt eine Ebene eingezogen und auch eine Trennwand. Und wir schlafen sozusagen über dem Kinderzimmer. Und sie hat aber auch noch ein Bett in ihrem Kinderzimmer.
Wenn wir jetzt mal hier hochkrabbeln, dann geht ja die Leiter hoch zu eurem Bett. Könnt ihr denn da abends Videos gucken im Bett? Oder wie ist das jetzt so geräuschmäßig? Die Tochter kann ja alles hören, was passiert.
Na gut, nachts schläft sie. Das ist jetzt nicht das Problem.
Ein gemeinsames Schlafzimmer für drei Personen, das ist ungewöhnlich, noch dazu, wenn man wirklich alles hören kann, was da eventuell passiert. Andererseits passiert ja in Schlafzimmern tagsüber gar nicht so viel. Ist das in kleinen Wohnungen dann verschenkter Raum, der eben anderweitig genutzt werden kann?
Richtig, so ein Hochbett ermöglicht eine dritte Raumsparvariante.
Zimmer zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich nutzen.
Das Kind spielt den ganzen Tag in dem Zimmer, nur nachts klettern die Eltern nach oben in ihren abgetrennten Bereich. Da wird nicht gespielt. Ein eigenes Zimmer vermisst Caro nicht.
Ihr lebt zu dritt auf 57 Quadratmeter. Geht man sich da nicht auf den Geist manchmal?
Manchmal schon, aber ich glaube, das würde man auch in einer größeren Wohnung. Das liegt dann eher an anderen Themen.
Aber auch hier, Schlafzimmer und Wohnzimmer sind Gemeinschaftsräume. Caro und Franz haben also keine Rückzugsorte. Hat das Auswirkungen auf ihre Beziehung?
Also Caro scheint da ziemlich robust, aber natürlich kann enge Beziehungen gefährden, sagt Psychologin Barbara Perfahl.
Es gibt einen Konflikt um den Raum, es gibt im Tagesablauf Konflikte, es gibt Konflikte drum, dass immer Zeugs rumliegt. Also man fühlt sich dann sozusagen von den Sachen der anderen schon irgendwie eingeengt. Das fördert Konflikte und Konflikte sozusagen sind wiederum Stressoren. Das belastet wirklich auch die Beziehungen.
Und Caro merkt da nichts davon, ja?
Na, zumindest hat sie nichts erwähnt. Ihr kompaktes Leben hat sie ganz bewusst gewählt.
Ich finde einfach schön, sich nicht so krass auszubreiten auf 100 Quadratmeter, weil umso mehr Platz man hat, umso mehr Dinge schafft man auch an.
Und umso mehr muss man auch sauber machen. Günstiges Wohnen in einem netten Kiez hat mittlerweile seinen Preis, nicht nur materiell. So müssen auch Caros Klamotten in eine einzige Kommode passen und hunderte Bücher hat sie verschenkt für ein kompaktes Leben.
Was man auch dazu sagen muss, ist, dass die Wohnung extrem günstig ist. Also sie hat echt noch eine super Kaltmiete, weil wir halt lange reisen, einmal im Jahr, mindestens einen Monat weg oder sogar öfter. Dann haben wir noch einen Garten, der auch nicht so günstig ist, in der Nähe von Strausberg. Und das alles könnten wir nicht machen, wenn wir jetzt eine Kaltmiete von 1200 Euro hätten. So teuer sind in unserem Haus sanierte Dreiraumwohnungen.
Vielleicht hat Caros Lebensmodell ja auch mit ihrer Ostsozialisierung zu tun. Sie war zwar erst 3, als die Mauer fiel, aber in der DDR war das Leben auf engem Raum ja eher Normalität und dürfte zumindest ihre Eltern geprägt haben. Also von meinen Freunden haben viele mit ihren Geschwistern bis zum Auszug in einem Zimmer gewohnt. Als Einzelkind ist mir das erspart geblieben. Im Wohnheim war ich später mal mit 3 anderen Jungs auf einer Bude und fand das extrem nervig, einfach nie allein zu sein. Wer aber so aufgewachsen ist, dass für jeden ein eigenes Zimmer Standard ist, für den ist das sicher eine Umstellung und eine Herausforderung, so eng zusammenzurücken.
Also das Leben auf wenigen Quadratmetern ist möglich, das kennen wir ja auch, noch verschärfter vom Hörensagen oder vielleicht auch selbst erlebt von Städten wie Paris, Tokio oder New York. Und da nähern wir uns jetzt vielleicht langsam so an, oder?
Vermutlich. Wenn alle in die Städte ziehen, ist doch klar, dass in den Zentren irgendwann kein Platz mehr ist. Doch auch klimatechnisch kann es so nicht weitergehen. Großzügige Altbauwohnungen haben eine viel schlechtere Ökobilanz als kleinere Apartments. Frank Trentmann ist Historiker an der University of London und hat das Buch Die Herrschaft der Dinge geschrieben. Für ihn ist Wohnen eine Form des Konsums. Ehemals öffentlich verrichtete Tätigkeiten wandern ins Private ab, wie Wäsche waschen in der gemeinsamen Waschküche.
wenn jeder in der eigenen Wohnung eine eigene Küche, eine eigene Waschmaschine, einen eigenen Trockner und so weiter und so fort erwartet, dann hat das riesige Folgen fürs Klima. Aber es gibt natürlich durchaus die Möglichkeit, dass Menschen sich entschließen, mehr gemeinschaftlich zu wohnen und nicht wie in den letzten 20 Jahren zunehmend darauf pochen, in einer großen Wohnung weiterleben zu dürfen.
Der Klimawandel, sogar unser Zusammenleben, unser Zuhause wird er beeinflussen. Zuhause, was zieht man da an? Spielt ja eigentlich keine Rolle, wenn einen sowieso keiner sieht. Oder doch? Vielleicht macht es ja einen Unterschied, ob man im verschlissenen Sweatshirt am Homeoffice-Computer sitzt oder in Homeware, in Hauskleidung, im Seidenhausmantel, im Kimono und was es sonst noch so gibt. Funktionsklamotten für die eigenen vier Wände könnte man das nennen. Und auf Funktionsklamotten stehen wir ja. Katharina Kühn hat nachgefragt, was Menschen zu Hause so tragen und wie sich das im Lauf der Zeit verändert hat.
Das ist wie so ein Übergang in so eine andere Atmosphäre, so wie vielleicht man manchmal gerne ein Glas Wein trinkt, wenn man nach Hause kommt, ist für mich irgendwie dieses Ritual, diesen Hausanzug anzuziehen, auch so eins, dass ich sage, okay, da ist jetzt nichts Repräsentatives mehr zu tun, ich muss nicht mehr raus und dafür ist dieser Hausanzug perfekt.
In einen Hausanzug aus hellblauem Nickistoff mit gerafften, seidigen Absätzen am Kragen und an den Bündchen schlüpft die Journalistenkollegin Katja Bigalke am Abend nach einem anstrengenden Tag. Schick, kuschelig und weich. Nach vielen Stunden der Haltung ist das der Moment, um zu entspannen. Doch die wenigsten tun das in einem Hausanzug. Homeware, also Hauskleidung, besteht meistens aus einem schlabbrigen Pulli und einer ausgebeulten Hose. Sieht ja keiner. Dabei ist die ursprüngliche Form der Hauskleidung höchst repräsentativ. Im 17. und 18. Jahrhundert ließen sich die gut betuchten Stoffe und Textilien über die Seidenstraße bringen. Darunter der Kimono und der Banyan, ursprünglich ein einfacher, T-förmiger Mantel aus schlichten Materialien mit einem Stoffgürtel. In Europa wurde der Banyan mit aufwendig bestickten, teuren Stoffen zu einer prestigeträchtigen Jacke, erzählt James Burr vom Herrenausstatter Herr von Eden.
In Großbritannien wurde es dann immer modischer, so ein Ding zu haben. Die großen Leute, die sich dann auch entsprechend gebildet und weltoffen zeigen wollten, haben dann angefangen, sich darin porträtieren zu lassen. Und dadurch wurde das dann zum richtigen Status- und Machtsymbol.
Ein Porträt im Hausmantel? Das wirkt aus heutiger Sicht zumindest merkwürdig. Wer sich früher so einen Hausmantel leisten konnte, war sowieso nie allein. Ständig waren Bedienstete oder Besucher im Haus. Eine Intimsphäre hatten sie nicht. Vor die Haustür war es dann kein großer Schritt mehr.
Es war schon so, dass man seine Seidenstrümpfe anhatte, seine Breeches anhatte, meistens sogar bis hin zur Krawatte gekleidet war und dann den Banyan. Das sah eigentlich für unsere Verhältnisse sehr angezogen aus.
Doch dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, kam das Aus für den Hausmantel.
Die Heizung natürlich tötet den Hausmantel.
Es war einfach zu warm in den Wohnungen. Und man hatte schließlich inzwischen einen Bademantel aus Frotte. Früher nur nach dem Duschen und Baden angezogen, wurde er immer häufiger zwischendrin übergestreift und verdrängte die letzten Hausmäntel. Die Bequemlichkeit siegte über den Stil. Den Schlabberlook zeigte man aus guten Gründen nicht gerne her. Hausmode wurde zur Privatsache. Und so ist es auch gar nicht so einfach, stilvolle Hauskleidung zu finden. Das weiß Katja Bigalke, denn ihr geliebter Hausanzug wird nicht mehr hergestellt. Und ihr Alter leiert langsam aus.
Ich will jetzt nicht irgendwie zu Hause so das total schluffige Ding haben, so das super ausgeleierte T-Shirt und die ausgebeulte Jogginghose, die finde ich jetzt auch nicht so schön.
Dabei ist in den letzten Jahren wieder mehr Hauskleidung auf den Markt gekommen. Es gibt die aufwendigen, pompösen Hausmäntel von Herr von Eden mit Brokatstoff und Samtkragen für den modernen Großstadt-Dandy und zum Beispiel puristischere Hotpants, Overalls, Kleider und Hausanzüge von der Designerin Imke Hille, etwa in Baumwolle, Wollmischungen oder glatter Seide. Gemütlich soll es sein und dabei so modisch aussehen, dass man sich auch raustraut. Sie sitzt mit straßenüblicher Kleidung allerdings in einem Café.
Das heißt jetzt nicht, dass man damit zur Uni gehen sollte oder ins Büro, aber diese schnellen Gänge mal zum Bäcker, ich habe eine Milch vergessen. Das sind Sachen, die man absolut in einem schönen Homeware-Ensemble machen kann.
Schließlich weichen ja auch hier die Grenzen auf. Büro, Homeoffice, beruflich, privat, Vorstellungsgespräch oder Kaffee mit Freunden. Da kann man Hauskleidung auch wieder öffentlich zeigen und dabei gut angezogen sein. Vermutlich ist das auch eleganter, als in Jogginghose und Badelatschen auf die Straße zu gehen.
Jetzt muss ich natürlich noch verraten, wie es mit meiner Hauskleidung aussieht. Anders als meine Kollegin wechsle ich sofort in die Jogginghose, wenn ich zu Hause ankomme. Und wenn ich nicht zur Arbeit gehe, dann lasse ich die auch oft an, wenn es wieder nach draußen geht. Jogginghose forever, könnte man sagen. In Berlin geht das ja auch ganz gut. Da kümmert sich ja niemand darum, wie man aussieht. Jeder hat einen, aber nicht jeder liebt ihn. Den Flur, ein merkwürdiger Unort in der Wohnung, in dem wir unansehnliche Dinge wie Schuhe und Jacken unterbringen. Oft aber ist er, vor allem in den oberen Etagen, nur ein leerer Raum. Durchgangszone mit schlechtem Licht, ja eigentlich der Tiefpunkt der Wohnung. Höchste Zeit, sich diesen Raum mal genauer anzuschauen, denn vielleicht kann man ihm doch noch etwas abringen. Erkenntnis zumindest, verspricht die Lektüre des Buches Die Geschichte des Korridors des Stuttgarter Architekturtheoretikers Stefan Trübi. Hallo, guten Tag.
Guten Tag, Herr Böttcher.
Mein Flur ist ja ein langer, schmaler Schlauch. Davon gehen ab die Küche, das Bad, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer. Wie sieht denn Ihr Flur aus?
Ich gebe zu, ich habe keinen Flur, sondern eine Diele. Das könnte auch mit meinem Buch zusammenhängen.
Das heißt, Sie mögen den Flur gar nicht?
Wenn Sie Architektur studiert haben sollten, dann würden Sie wissen, oder dass der Korridor so etwas wie der unpopulärste Raum unter Architektinnen und Architekten ist. Das Erste, was man im Studium gewissermaßen lernt, ist, nicht den Korridor zu entwerfen, sondern den Korridor zu vermeiden. Ich habe versucht, vor dem Hintergrund einer Beerdigung des Korridors eine Geschichte des Korridors zu schreiben. Und dieser Korridor wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts beerdigt, meines Erachtens.
Diesem Tod des Korridors werden wir uns so langsam nähern. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich finde meinen Flur eigentlich ganz praktisch. Da stehen meine Fahrräder und meine Bücher und meine Schuhe. Und auch wenn er dafür allein nicht gedacht und nicht gemacht wurde, fällt es mir eigentlich schwer, ja, mir Wohnungen ohne Flure vorzustellen. Aber das gab es ja mal. Wie haben denn die Menschen damals den Weg durch die Wohnung genommen, als es noch keinen Korridor gab?
Mhm. Ja, was ging dem Korridor voraus? Zumindest im höfischen Wohnen die Enfilade, die sogenannte Enfilade, also das Prinzip, dass ein Zimmer mehr als eine Tür hat, dass man von Tür zu Tür, von Saal zu Saal geht. Und wenn es Korridore beispielsweise in alten Schlössern gab, dann waren sie sehr eng verknüpft eben mit der Idee des Geheimganges, mit der Idee des Schlupfweges.
Was ich ganz spannend finde, gerade auch natürlich Geheimgänge, da kommen so Erinnerungen an Jugendromane raus, da spielt der Geheimgang ja oft so in Abenteuerromanen eine Rolle, aber der wurde ja damals aus ganz praktischen Erwägungen so eingeführt, wenn ich das in Ihrem Buch so richtig entnommen habe, auch weil Dienstleute und eben diejenigen, vielleicht auch ja gerade am Hof, also die Herrschenden, sich nicht mehr so richtig über den Weg laufen sollten, ne?
Richtig. Der Geheimgang hat sich im Grunde erst im Zuge des 18. Jahrhunderts in Frankreich etabliert. Und hier hat sich eine hochinteressante Grundrissinnovation ergeben, dass eben plötzlich in der Dicke der Wand sehr systematisch Geheimkorridore etabliert wurden. Und diese Geheimkorridore entstanden vor dem Hintergrund, dass Dienstboten plötzlich einerseits als störend empfunden wurden, also sie wurden bereits als Individuen, als Subjekte wahrgenommen. Gleichzeitig sollten sie aber gewissermaßen auf- und abgeschaltet werden. Sie sollten sofort wieder verschwinden können in der Dicke der Wand, wenn sie nicht mehr gebraucht wurden. Und in dieser ambivalenten Zeit entstand eben der Geheimkorridor in der höfischen Architektur.
Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo Dienstboten eher nicht die Regel sind. Die gehören so ein bisschen der Vergangenheit an. Den Korridor, mit dem haben wir nach wie vor zu kämpfen. Sie schreiben in Ihrem Buch, der Korridor als Disziplinarmacht und Ordnungshüter. Was bedeutet das?
Ja, die große Frage, die ich mir gestellt habe, war eben, wie konnte ein so unpopulärer, gerade so gehasster Raum so omnipräsent, so verbreitet sein? Es gibt ja nach wie vor so gut wie kein Gebäude, das keinen Korridor hätte, keinen Flur oder ähnliches. Und meine Antwort darauf war, der Korridor ist der Architektur gewissermaßen unterlaufen. Er hat keinen Urheber, niemand hat den Korridor erfunden, sondern viele anonyme Strukturen, Gesetze, Konventionen, Traditionen haben eben zu diesem Standard namens Korridor geführt. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, warum? Und meine Antwort lautet, es hat mit einer Disziplinargesellschaft zu tun. Ich versuche, mit dem Buch deutlich zu machen, dass im Gegensatz zu sonstigen Architekturentwicklungen man sich im Falle des Korridors nicht gesellschaftlich nach oben orientiert hat. Sie kennen in der Architekturgeschichte sehr verbreiteten Phänomene, dass beispielsweise die bürgerliche Gesellschaft sich an der Aristokratie orientieren würde, genauso wie das Arbeiterwohnen sich an dem Bürgertum orientieren würde. Im Falle des Korridors ist es genau andersherum. Man hat sich nach unten orientiert. Der Korridor wurde zuerst in Disziplinarinstitutionen wie Kasernen oder auch Gefängnissen, Krankenhäusern etabliert, bevor er dann auf breiter Front in die Wohnarchitekturen Einzug halten konnte. Und da gehe ich insbesondere auf den Spätviktorianismus ein. Im englischen Landhaus, dem sogenannten English Country House, hat sich eine besonders ausgefeilte Korridorarchitektur etabliert, in der teilweise verschiedene Korridore für verschiedene Gesellschaftsklassen gebaut wurden, für Männer, Frauen, Dienstboten, unterschiedliche Arten von Dienstboten, mit dem Resultat, dass viele English Country Houses, die um 1900 entstanden sind, geradezu labyrinthisch anmuten.
Würden Sie sagen, dass ein Korridor förderlich für das Privatleben ist oder ist er eher hinderlich?
Ja, ich würde sagen, dass der Korridor so etwas wie das architektonische Beiprodukt der Etablierung von Privatheit ist. In dem Moment, in dem Privatheit sich etablieren konnte, taucht dann auch nach und nach eben der Korridor auf.
Hat denn die Architektur auch mal, ja, die jüngere Architektur, neue Wege mit dem Flur ausprobiert?
Ja. Wenn man eine Geschichte eines Phänomens wie dem Korridor schreibt, dann muss man ja irgendwo ein Todesdatum benennen. Sonst kann man ja keine Geschichte schreiben. Und wir wissen, den Korridor gibt es nach wie vor, aber mein Todesdatum ist das Ende des Ersten Weltkrieges. Ich spreche hier über den Versailler Vertrag, wo ja auch der sogenannte polnische Korridor festgelegt wurde. Damit einherging eine Begriffsverschiebung, der, wenn man heute beispielsweise in den Suchmaschinen das Wort Korridor eingibt, dann findet man ja überhaupt keine Architektur mehr, sondern es geht nur noch um Peace Corridors, Media Corridors etc. Der Korridorbegriff ist ein geopolitischer Begriff geworden und zeitgleich passierte in der Architektur eine Verurteilung des Korridors. Wenn man sich die Rhetorik eines Le Corbusier anschaut, dann ist der Korridor so ungefähr das Schlimmste, was der Architekt tun könnte. Und im Grunde ist das ganze 20. Jahrhundert, vor allem die sogenannte moderne Architektur, geht einher mit Versuchen, den Korridor zumindest in vielen Spieldaten der modernen Architektur in offenen, fließenden Räumen aufgehen zu lassen. Gleichzeitig gab es allerdings auch, wenn wir in die Sowjetunion blicken, eine sehr interessante Entwicklung. Ich spreche über das sogenannte Kommunehaus, wo versucht wurde, Kommunehäuser eben für die kommunistische Gesellschaft zu bauen, die ja nicht mehr auf der Idee der Nuklearfamilie von Vater, Mutter, Kind und Kindern aufbaut, sondern wo eine größere Vergemeinschaftung stattfinden sollte. Und in diesen sowjetischen Kommunehäusern, da sind ganz, ganz wenige gebaut worden, war der Korridor eben eine Ersatzfamilie, der Raum für die Großfamilie, in der Kinder spielen sollten, wo Kinder sich jenseits der bürgerlichen Kleinfamilie dann eben auch vor allem aufhalten sollten.
Geschichte des Korridors heißt das Buch von Stefan Trübi. Wer es kaufen will, der muss ziemlich tief in die Tasche greifen. 79 Euro kostet es. Dafür weiß man nach dem Lesen alles, aber auch wirklich alles über den Flur. Außer vielleicht den Kreuzworträtsel-Klassiker Fränkischer Hausflur mit drei Buchstaben. Ja, R'n. Die Home Story, die übt eine unheimliche Faszination auf uns aus. Wir sehen, wie durchs Schlüsselloch, wie Menschen leben, die viel Geld, Macht oder Prominenz besitzen. Katharina Büß hat für die Echtzeit mit einer gesprochen, die schon viele Promis zu Hause besucht hat, mit der Chefredakteurin der Klatschzeitschrift Gala, mit Anne Meyer Minnemann. There is no
Interessanterweise ist es ja so, dass zuerst gar nicht die Häuser gezeigt wurden, sondern eher, ich sag mal, persönliche Momente. Da fällt mir John F. Kennedy ein, der in Hyannisport mit seiner Familie, also viele, viele Bilder hat machen lassen, eben nicht unbedingt im Haus, auch beim Weihnachtsfest, aber eben auch in den Gärten, beim Tennisspielen, beim Segeln, beim Schwimmen gehen und dadurch eben bei dem Volk einfach einen Kultstatus erreicht hat. Oder eben auch, das ist jetzt ein bisschen spießiger und piefiger, aber auch Franz Josef Strauß hat sich mit seiner Tochter auf dem Perserteppich in seinem Eigenheim bei Mensch ärgere dich nicht spielen inszeniert. Und das sind eben diese privaten Momente. Und daraus ist dann die Home Story entstanden, eben mit einem Shift von den Menschen hin zu der Behausung.
Promis nutzen Home Stories, um sich als liebevolle Familienmenschen zu inszenieren und ihr Image aufzubessern. Und wir Leser glauben, den Stars nahe zu kommen, sie privat zu erleben. Doch die Homestory birgt Risiken, denn die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Wenn bei Mesut Özil goldgerahmte Gemälde mit religiösen Motiven die Wände zieren, sorgt das vielleicht bei manchen für hämisches Grinsen. Die wahre Fallhöhe zeigte
Rudolf Scharping im Pool. An diese Bilder erinnern wir uns wahrscheinlich alle. Das war jetzt keine Homestory in diesem Sinne, weil es ja nicht sein Haus war, sondern es war auf Mallorca und es war in einem Swimmingpool und er war da also mit seiner Freundin und planschte herum, während in Deutschland alle über einen Bundeswehreinsatz in Osteuropa diskutierten. Und das war natürlich, also zumindest auch in der politischen Verbindung, ein absoluter Blödsinn. Also das war wahnsinnig hoch und peinlich und das hat ihm am Ende ja auch seine politische Karriere gekostet.
Als besonders stilsicher gilt zum Beispiel Brad Pitt. Er richtet sein Zuhause selbst ein, obwohl die amerikanischen Promis das normalerweise professionellen Inneneinrichtern überlassen. Bleibenden Eindruck hat bei der Chefredakteurin der Gala auch das Zuhause von David Copperfield hinterlassen. Der Magier sammelt in seiner New Yorker Wohnung auf einer ganzen Etage antike Spielautomaten, die die Reporterin über Stunden ausprobieren durfte. Das Wort Home Story ist übrigens eine deutsche Erfindung wie das Handy. Im Englischen spricht man von Celebrity Homes. In den USA öffnen Promis gerne ihre Türen und stellen ihren Reichtum zur Schau. Sie ernten Anerkennung und Bewunderung, denn hier hat es offenbar jemand durch Leistung zu etwas gebracht. Hierzulande ist man eher misstrauisch.
Ich hielt den Hörer noch in der Hand. Und als ich noch starr vor Schrecken stand, wurde mir erst bewusst, ich hatte soeben mein Einverständnis für eine Homestory gegeben. Noch klangen unheilschwer die Worte in mir. Wir kommen dann am Dienstag um 3:45.
Es ist ja nicht so, dass in Deutschland die Reichen und Schönen ihr Zuhause verstecken müssten, erzählt Gala-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann.
Allerdings ist es so, dass es in Deutschland eher schwierig ist, Homestories zu machen als im Ausland, weil die Deutschen ja eine Neidkultur haben und die deutschen Prominenten sich ein wenig scheuen, ihre Häuser zu zeigen, weil sie denken, dass die Leser dann neidisch werden.
Und dann gibt es noch Homestories, die gar keine sind. So posierte Natalia Wörner in der Wohnung, die sie sich mit Außenminister Heiko Maas teilt. Eingerichtet wurde sie jedoch von einem Möbelhersteller, der die Kooperation in Form von Sachleistungen vergütete. Influencer geben heute Möbelstücke als eigene aus und bekommen dafür Provisionen. Neben Aufmerksamkeit und der Chance zur Selbstdarstellung gibt es dann auch Geld. Und wird die klassische Homestory noch mit einem ganzen Team aufwendig produziert, kommen heute Schnappschüsse aus den eigenen vier Wänden dazu, die die Stars selbst auf Instagram posten. Die Fotos sind zwar nicht gut ausgeleuchtet, wirken aber authentischer. Das Genre verändert sich. Doch egal in welcher Form, die Homestory löst ganz große Gefühle aus. Und wir geraten beim Anblick besonders schöner Häuser ins Träumen und vergessen für einen Moment, dass sich in der Ecke das Altpapier stapelt und das Geld nur für IKEA gereicht hat.
Alter Motherfucker, deine Finger sind dreckig.
Stilübungen musikalisch. Eine Echtzeitserie von Susanne Franzmeier.
Und zwar eine ganz neue Echtzeitserie, heute mit Folge 1. Um was geht es? Susanne Franzmeier möchte ihren eigenen Horizont sprengen und als Musikerin so viele Stile wie möglich ausprobieren. Alles Weitere erklärt sie uns jetzt selbst.
Ich habe lange keine Musik mehr gemacht. 2009 habe ich unter dem Pseudonym Susius ein zwar gut besprochenes, aber erfolgloses Album rausgebracht. Danach war erstmal die Luft raus. Aber inzwischen ist die Lust, Musik zu machen, wieder da. Jetzt treffe ich mich mit 3 Musikerkollegen im Berliner Künstlerhaus Bethanien, um mit ihnen über meine neue Projektidee zu sprechen.
Hallo.
Nimmst du gerade schon auf?
Ja, genau. Hi. Wartest du schon lange, oder?
Ich bin ein bisschen zu früh gewesen.
Ach so, Tilman Ehrhorn, studierter Jazzmusiker und Saxophonist, der auch viel elektronische Musik veröffentlicht hat. Er unterrichtet an der Universität und komponiert auch Hörspielmusik.
So, sind wir die Ersten? Vermutlich.
Ich kenne ja auch die anderen nicht, deswegen...
Genau. Kantate. Hallo, Kantate.
Ja, also ich bin ein paar Minuten da, ja?
Alles klar, super, bis gleich.
Bis gleich,
tschüss.
Pierre Kantate, musikalischer Tausendsasser, bekannt geworden 2003 mit seinem Berliner Sommerhit Girly Girly, frei nach dem Reggae-Klassiker von Sophia George. Inzwischen ist er erfolgreicher Kinderliedermacher.
Hallöchen. Hallo. Also Tilman, Katrin.
Katrin Schüler-Springorum hat damals als Gitarristin in meiner Band gespielt, komponiert Musik für Funk und Fernsehen und leitet den schwulen Männerchor Rosa Kavaliere.
Ich bin immer noch sehr voller Erwartung, weil ich tatsächlich immer noch nicht so richtig verstanden habe, dass es jetzt noch nicht besser ist, aber nicht schlimm.
Aber muss es denn nicht gesellschaftlich relevant sein?
Ich bin Feuer und Flamme für mein Projekt. Damit aber offenbar zunächst die Einzige. Ach ja, worum geht es eigentlich? Vielleicht hat mal jemand die literarischen Stilübungen von Raymond Queneau gelesen. Einen eigentlich banalen Inhalt, eine Situation in einem Bus, packt er darin in 99 verschiedene stilistische Formen. Von Klappentext über Sonett bis Haiku ist alles dabei. Sehr gekonnt und sehr witzig. Ich habe mir etwas Ähnliches vorgenommen, das Ganze aber musikalisch. Ein Inhalt und so viele verschiedene Musikstile wie möglich. Hip-Hop, Reggae, Arie, Techno, Chanson. Je unterschiedlicher, desto besser. Die anderen sind irgendwie noch nicht so überzeugt.
Da muss ja noch mal sozusagen eine Motivation hinter sein, was man damit erreichen will. Oder?
Warum bin ich es?
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, die gibt es tatsächlich eigentlich.
Was ich weiß, ist, dass ich schon lange den Wunsch hatte, mal verschiedene Musikstile auszuprobieren.
Aber warum wolltest du das immer machen?
Warum? Muss es darauf immer eine Antwort geben? Vielleicht, weil ich irre bin? Vielleicht, weil ich einfach Bock drauf habe? Zu sehen, was es mit mir macht? Was es mit anderen macht? Mal aus seinen Hörgewohnheiten ausbrechen. Was völlig anderes probieren und es hinkriegen. Welche Macht hat Musik? Welche Rolle übernimmt sie in unserem Leben? Mit welchen Mitteln fängt sie uns ein und manipuliert uns? Das sind vielleicht die Fragen, die ich mir dabei stelle. Aber es ist ein Experiment und da weiß man nie im Voraus, was dabei rauskommt. Ich nehme mir also den Ausgangstext der literarischen Stilübungen vor und schreibe einen ähnlichen. Nicht Bus, sondern Straßenbahn. Nicht Mann mit Kordel am Hut, sondern Mädchen mit Schottenrock. Es könnten auch andere Angaben sein, aber man muss sich ja irgendwie festlegen. So, fertig ist die Vorlage für alle kommenden Songtexte. Und los!
Uhr, in der vollen Straßenbahn, Linie 23. Ein etwa 17-jähriges Mädchen mit kurzem Schottenrock und weißen Kniestrümpfen steht neben einem älteren, dickbauchigen Mann mit Vollbart. Immer wenn die Bahn anfährt oder stoppt, weicht das Mädchen dem umherschaukelnden Bauch des Mannes aus. Nach 3 Haltestellen steigt es aus und setzt sich auf die Bank des Wartehäuschens. Eine vornehm gekleidete Dame kommentiert den Vorfall in einem nicht zu ihrem Äußeren passenden Ton. Später sehe ich das junge Mädchen mit einem dunkelhaarigen Jungen im Stadtcafé auf dem Marktplatz wieder. Es trägt jetzt eine blaue Jeans und Turnschuhe.
Welcome.
In der nächsten Folge Stilübung 1, Schlager.
Und Schlager ist ja das einfachste und das schwierigste Genre zugleich. Herz und Schmerz wollen nämlich kunstvoll geheuchelt werden. Jawohl. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche in der neuen Folge der Echtzeit.